Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone.
Sie hören den Kurier.
Bei einem Tisch, der nächst dem Ausgang war, da ist ein Glasl gestanden mit Wasser und ausgetrunkene Tasse Kaffee. Also jetzt sind wir davon ausgegangen, dass eben zwei Personen noch in dem Lokal anwesend waren.
Also sie war eigentlich relativ klein, aber die hat schon Energie gehabt, die Frau. Und die hat sich sicher nicht gefallen lassen in ihrem Leben.
Also ein Motiv hat keiner von uns je gesehen. Ja. Es hat kein Geld gegeben, es hat eigentlich teilweise ein bisschen Schulden gegeben. Ja. Es war nichts da.
Da hinter der Brücke, genau wo ich sitze auf dem Foto, da ist gelegen. Ah, da. Lang habe ich gebraucht, dass ich da überhaupt in die Nähe zugehen habe können, wo sie gelegen ist. Ne? Grausame Geschichte.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zum zweiten Teil von unserem bereits achten Fall. Hier geht es um die ermordete Kaffeehausbetreiberin Brigitte Friedrich. Die 53-jährige Frau ist vor 18 Jahren, also ganz genau am 11. Jänner 2002, im Café Luigi in der Wiedner Hauptstraße in Wien erstochen und angezündet worden. Recherchiert hat diese Geschichte Kurierreporterin Michaela Reibenwein, die ich jetzt wieder im Kurier-Podcast-Studio begrüßen darf. Hallo Michi.
Hallo Stefan.
Michi, lass uns einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir im ersten Teil über diesen Mord schon alles gehört haben. Mhm. Brigitte Friedrich hat das Café Luigi gemeinsam mit ihrem Mann betrieben. An diesem Tag hat sie die Nachtschicht im Lokal übernommen und aus irgendeinem Grund muss es dann zu einem Streit gekommen sein. Ein bis heute unbekannter Täter hat mit einem Zitronenmesser, das hinter der Bar gelegen ist, 23 Mal auf Frau Friedrich eingestochen. Und danach hat er ihr noch Geschirrtücher und Getränkekarten auf den Kopf gelegt, Alkohol darüber gegossen und das Ganze angezündet. Der Täter selbst ist bei dem Angriff auch verletzt worden, er hat jedenfalls geblutet. Und vermutlich, um Spuren zu verwischen, hat er den Abfluss vom Waschbecken verstopft und das Wasser aufgedreht. Wie die Polizei gekommen ist, war der Boden im Lokal praktisch überflutet.
Genau. Die Ermittler konnten außerdem die Tatzeit ziemlich exakt eingrenzen, denn die Armbanduhr, die Frau Friedrich zu diesem Zeitpunkt getragen hat, die ist durch das Feuer kaputt gegangen und stehen geblieben. Der Mord muss also gegen 2 Uhr früh passiert sein.
Ja, aber der Notruf bei der Rettung, der war dann deutlich später. Etwa um 5:30 in der Früh hat ein vorerst unbekannter männlicher Anrufer angegeben, dass im Café Luigi in der Wiedner Hauptstraße eine erstochene Frau liegen soll. Ja, und außerdem hat er angegeben, dass der Täter nur wenige Häuser weiter auf Nummer 123 wohnen soll. Dann legt der vorerst unbekannte Anrufer auf. Wie sich nämlich wenig später herausstellt, handelt es sich bei dem Anrufer um einen Stammgast. Und seine Angabe, wo der Täter wohnen soll, hat auf den ersten Blick auch ziemlich glaubhaft gewirkt. In dem angesprochenen Wohnhaus sind tatsächlich Blutspuren gefunden worden und ein Bewohner, der auch Stammgast im Café Luigi war, ja, der war verschwunden. Alle nannten ihn den Griechen Karl. Er hat am Vormittag nach der Tat ein Flugzeug bestiegen und ist nach Griechenland geflogen. Die Polizei hat aber sehr schnell reagiert. Noch am Flughafen auf Kreta ist er festgenommen worden. Ja, und wenig später zeigt ein DNA-Abgleich, dass er nicht der Mörder sein kann. Ja, aber dann stellt sich heraus, dass Minuten vor der Tat noch zumindest 2 Männer im Lokal waren. Ein Taxifahrer und ein betrunkener Fahrgast. Ja, eine neue Spur in diesem verzwickten Mordfall.
Ja, das stimmt. Allerdings, die Ernüchterung, die folgt sehr schnell, zumindest bei den Ermittlern, denn zum Tatzeitpunkt war der Taxifahrer bereits mit seinem Fahrgast unterwegs. Was übrigens gar nicht so einfach war. Der Fahrgast hat noch tatkräftige Unterstützung beim Weg zum Auto gebraucht und beim Hinausgehen auch noch das Blumenkisterl des Lokals mitgenommen.
Heißt das, die beiden Männer haben sicher nichts mit dem Mord zu tun gehabt, Michi?
Nicht unbedingt, aber das hat sich sehr schnell klären lassen. Denn auch diese beiden Männer konnten schnell ausgeforscht werden und sie wurden natürlich auch befragt. Und da gab es einen wertvollen Hinweis.
Und den Dachsel, habe ich gesagt, haben wir ausgeforscht, den haben wir befragt und das war natürlich für uns dann äußerst interessant, weil der Dachsler ist reingekommen, kann sich noch erinnern können, ist zu einer Chefin gegangen, die angerufen hat und die hat ihm das eben mitgeteilt. Da hinten sitzt ein Stammgast, der hat sehr viel getrunken und er soll nach Hause gebracht werden. Und dann hat der Dachsler das Interessante gesagt, eben genau an den Tisch, wo wir dann das Kaffee gefunden haben, genau dort ist der angetrunkene Stammgast mit einem anderen Herrn zusammengesessen.
Michi, da haben wir jetzt etwas Neues gehört. Von welchem Café spricht Chefinspektor Fischer da?
Ja, am Tatort haben die Ermittler festgestellt, dass zwei Tische in dem Lokal noch nicht abgeräumt waren. Auf einem Tisch stand eine ausgetrunkene Tasse Kaffee.
Die Tat dürfte eben schon ziemlich spät gewesen sein, weil es waren alle Tische bereits abgeräumt. Es ist nur mehr auf zwei Tischen, also einen Tisch, der am nächsten Decke gelegen ist, sind alkoholische Getränke gestanden, sprich eine Flasche Bier und ein Stammball. Und bei einem Tisch, der nächst dem Ausgang war, da ist ein Glasl gestanden mit Wasser und ausgetrunkene Tasse Kaffee. Und sonst sind alle Tische angeräumt gewesen, die Aschenbecher waren geleert. Also jetzt sind wir davon ausgegangen, dass eben zwei Personen noch in dem Lokal anwesend waren.
Also sprich die Lokalbesitzerin und
der... Das haben wir dann später festgestellt, dass das eine der Lokalbesitzerin war. Also nächster Decke ist gestanden eine Flasche Bier, die bereits angetrunken war, und ein ausgetrunkenes Schnapsglasl. Und das ist bei unserer Recherche und Befragung, ist das der Platz gewesen von der Chefin, die dann vorn zuspielen, sie dort noch etwas Getränk genehmigt hat. Und das war eigentlich ihr Stammplatz dort. Und der andere Tisch, der noch belegt war, da wo noch gebrauchte Gläser gestanden sind, ist eben das Kaffee, die ausgetrunkene Kaffeetasse. Und die war im nächsten Ausgang. Jetzt sind wir eben davon ausgegangen, vermutlich ist das im Zusammenhang.
Gut, ich darf das Ganze jetzt einmal zusammenfassen. Wie der Taxifahrer gekommen ist, hat er zwei Männer an einem Tisch gesehen, seinen betrunkenen Fahrgast und da war dann noch ein Mann. Ja, und wie der Taxifahrer seinen Kunden ins Auto bugsiert hat, waren am Ende also nur noch Frau Friedrich und dieser Unbekannte im Lokal.
Genau, und von diesem Unbekannten stammt auch die leere Kaffeetasse. Und die DNA, die darauf gefunden worden ist, die wiederum passt mit dem Blutspuren zusammen.
Sie stammt also vom Täter. Okay, jetzt frage ich mich Folgendes. Der Taxifahrer ist ja direkt zum Tisch mit seinem Fahrgast und mit diesem Unbekannten hingegangen. Da muss er ihn doch eigentlich der Polizei beschreiben können.
Ja, eben leider nicht. Der Taxifahrer hat sich auf den betrunkenen Fahrgast konzentriert. Er konnte nur sagen, das war ein Mann. Er wusste nicht, wie groß, ob dick oder dünn, ob blond oder braunhaarig. Er wusste nur noch, dass der Betrunkene und der unbekannte Mann miteinander gesprochen haben. Und dass er sich um 1.50 Uhr in der Früh mit dem betrunkenen Fahrgast auf den Weg gemacht hat.
Ja, aber heißt das nicht, dass der betrunkene Gast den Mörder kennen muss?
Jetzt haben wir natürlich den Stammgast auch ausgeforscht und hergeholt, weil der muss ja eigentlich laut unserer Annahme dann mit dem Täter kurz vor der Tat gesprochen haben. Nur der war so schwer betrunken, dass er sich leider an nichts erinnern hat können.
Wie gibt's das, dass er sich überhaupt nicht erinnern kann?
Ja, wie sich herausgestellt hat, war der Mann ein paar Tage lang Strohwitwer. Und das hat er ordentlich ausgenutzt. Aber noch haben sich die Ermittler nicht geschlagen gegeben und sie hatten eine unkonventionelle Idee. Sie haben versucht, der Erinnerung des Mannes mit einer besonderen Methode auf die Sprünge zu helfen.
Jetzt haben wir versucht, ihn unter Hypnose zu setzen mit einem entsprechenden Arzt. Der hat ihm auch zugestimmt, aber die Alkoholmenge dürfte so groß gewesen sein, dass er ein komplettes Funkloch gehabt hat und leider da auch keine Informationen an uns herankommen sind.
Der ORF hat in der Sendung Tatsachen vor einigen Jahren mit diesem Mann, also dem Augenzeugen, gesprochen. Und da hat er beteuert, dass er so gerne geholfen hätte, dass er nächtelang wachgelegen ist und darüber nachgedacht hat. Aber es war leider keine Erinnerung mehr vorhanden, trotz Hypnose.
Hypnose als kriminaltechnisches Mittel, als Ermittlungsansatz, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Michi, du bist Polizeireporterin, passiert das öfter?
Nein, also das war mir auch neu. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemandem, der mir sagen kann, wie Hypnose überhaupt funktioniert Und fündig geworden bin ich bei Doris Wolf. Sie ist klinische Psychologin in Graz und arbeitet selbst mit Hypnose.
Hypnose kann in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden. Die meisten Menschen, die an Hypnose denken, denken in erster Linie an Showhypnose. Diese Art von Hypnose, die wir als klinische Psychologen einsetzen, nennen wir die klinische Hypnose. Und die klinische Hypnose hat jetzt verschiedene Einsatzbereiche, und zwar um Gewohnheiten zu verändern, zum Beispiel in der Raucherentwöhnung, in der Gewichtsreduktion, um hier zu unterstützen. Die klinische Hypnose kann dabei helfen, Ängste zu reduzieren, Ängste zu bewältigen.
Hypnose kann also in vielen Bereichen eingesetzt werden. Aber was macht das eigentlich mit unserem Gehirn? Und können damit auch Erinnerungen wieder hervorgeholt werden?
Wenn man sich jetzt vorstellt, dass unser Gehirn einerseits eine bewusste Form des Denkens hat, ein bewusstes Denken, und der Großteil unseres Gehirns unbewusst denkt, ja? Das Unbewusste nimmt in unserem Gehirn ungleich mehr Platz ein als das Bewusste. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich den Vergleich mache, das Bewusste ist so quasi das Festland und das Unbewusste ist eine Insel. Die Brücke ist beidseitig befahrbar und durch eine sogenannte Trance-Induktion schaffe ich diese Brücke vom Bewussten ins Unbewusste.
Frau Dr. Wolf vergleicht den Speicher mit all unserem Wissen und unseren Erinnerungen mit einem Bücherschrank. Alles ist gespeichert, sogar Gerüche und Gefühle. Man muss nur den richtigen Weg finden, um wieder dorthin zu gelangen. Aber es gibt auch Faktoren, die das behindern können. Und einer dieser Faktoren ist Alkohol.
Damit wir Erinnerungen abrufen können, braucht es 3 Komponenten. Das eine ist einmal das Einspeichern, das Enkodieren. Dazu brauche ich ein Arbeitsgedächtnis, das funktioniert und wo ich die Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren kann. Der zweite Aspekt ist dann der Transfer ins Langzeitgedächtnis, wo die Einspeicherung funktioniert, wo eben dieses Puzzle, das hereingekommen ist, beim Einspeichern ergänzt wird durch andere Gedächtnisinhalte. Und die dritte Komponente ist dann der Abruf, der Zugriff auf dieses Wissen. Und wenn ich jetzt alkoholisiert bin, dann ist meine Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt. Sprich, es hapert schon bei der Einspeicherung, bei der Enkodierung. Und etwas, das nicht gespeichert wurde, kann auch nicht abgerufen werden.
Der Stammgast hat also den Mörder gesehen und nicht nur das, er hat wahrscheinlich auch mit ihm geredet, kann sich aber leider an nichts erinnern. Selbst mit Hypnose war in diesem Fall nichts mehr zu machen. Damit bleibt den Mordermittlern eigentlich als einziges wirklich handfestes Beweismittel im Moment die DNA.
So ist es. Und deshalb hat die Polizei veranlasst, sämtliche männliche Stammgäste aus dem Lokal noch einmal ganz genau anzuschauen.
Und aufgrund dessen haben wir sämtliche Lokalgäste, Stammgäste einvernommen, befragt, die wiederum befragt, wen kennt sie, wer in dem Lokal war, die wiederum, so ein Schneeballprinzip, haben wir auf alle Fälle gleich mit der ersten Charge ca. 130, 140 männliche Personen DNA überprüft, aber alles war negativ. Keine dieser Personen ist der Spurensetzer. Wir haben auch dann Jahre später noch einmal den Fall aufgerollt und haben das erweitert mit den Suchmaßnahmen, haben wiederum um die 150 Personen überprüft und mittels DNA. Und unter der Personenanzahl ist der gesuchte Täter auch nicht dabei gewesen.
Jeder musste damals zum DNA-Test. Auch Stammgast Klaus Diensthuber und Ex-Mann Helmut Friedrich haben uns davon erzählt.
Einen Abstrich haben sie gemacht bei der Zunge, weil ich war dann auf der Losauer Linde. Zuerst waren sie noch bei mir. Da wollte ich gleich das Leiberl in die Ehe, ob ich irgendwelche Verletzungen habe. Naja, da haben sie wahrscheinlich. Da war das noch nicht so lange her, 2-3 Tage. Noch nie jeden Verdacht gehabt. Naja, das habe ich eben mitgekriegt, dass da waren eigentlich alle, die so gehen, ohne tut. Ne?
Na, wie ich bei unten bei der Polizei, also wie sie mich gleich mitgenommen haben, da haben sie das eh alles über die Bühne gebracht, ne? Mit dem Abstrich und alles. Ich habe ja kein Alibi gehabt, im Endeffekt. Na, die Gäste sind nachher alle vorgeladen worden. Ne? Das war auch beim Begräbnis und nachher, es waren ja auch, was weiß ich, wie viele Kriminalbeamte dort, haben jeden einzelnen fotografiert und vielleicht, dass jemand dabei ist.
Also was mir und ich glaube nicht nur mir schon langsam auffällt, in diesem Fall scheint vieles erst einmal wirklich klar und dann stellt sich das Ganze wieder als falsche Fährte heraus.
Ja, ja, absolut. Chefinspektor Fischer hat das so ausgedrückt. Wenn es einfach ausschaut, ist es oft schwer und damit hat er recht behalten. Was bisher aber noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist ein mögliches Motiv.
Ja, das stimmt allerdings. Was könnte der Grund dafür gewesen sein, dass Frau Friedrich sterben musste? War es Geld? War es Liebe? Oder war es sogar Eifersucht? Mehr dazu nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin BER. 7-mal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, wegen baulichen Mängeln und wegen Korruption verschoben. Im Oktober soll das Großprojekt jetzt eröffnet werden. Ja, diesmal wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, widmet sich ab 17. April dieser absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro, größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcast-Produktion Kugel und Niere. Willkommen zurück beim Kurier-Podcast Dunkle Spuren. In unserem aktuellen Fall, dem Mord an der Wienerin Brigitte Friedrich, gibt es viele unerwartete Wendungen. Eine ganz grundsätzliche Frage für die Polizei bei solchen Ermittlungen ist ja eigentlich immer die nach dem Motiv. Zwei ganz klassische Motive gibt's natürlich, Eifersucht und Geld. Mhm. Michi?
Ja, das stimmt. Und bleiben wir zu Beginn gleich bei der Eifersucht. Da gab es natürlich auch eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Die Friedrichs, die haben sich ja nach 8 Jahren Ehe scheiden lassen, haben aber noch immer gemeinsam das Lokal betrieben. Und ja, das haben mehrere Stammgäste, aber auch Herr Friedrich selbst bestätigt. Hin und wieder kam es da schon zu Streitereien und das musste die Polizei natürlich auch untersuchen.
Natürlich hat es Kleinigkeiten immer dort da gegeben. Ein Ehepaar, das geschehen ist und zusammen wohnt und zusammen arbeitet, hat's natürlich auch, ist natürlich auch ein Konfliktpotenzial. Aber wie gesagt, für uns war es in dem Fall einfach die Überprüfungen, weil wir haben nur ein paar DNA-Überprüfungen machen und dann hat sie, haben wir sicher gesagt, okay, das, er ist nicht der Spurensetzer und somit nicht der Täter.
Michi, jetzt einmal nur so eine Idee. Theoretisch könnte er ja auch jemanden bezahlt haben.
Theoretisch ja, aber dafür gibt's überhaupt keinen Hinweis. Und dagegen spricht ja auch, ein Auftragstäter hätte seine eigene Waffe mitgenommen.
Gut, das ist nachvollziehbar. Bleibt noch Motiv Nummer 2 und das wäre Geld.
Aus dem Café aus ist aus der Kölner Brieftasche noch das Geld gefällt. Könnte natürlich auch sein, vielleicht ist sie kurz auf die Toilette gegangen und er ist hinter die Decke und wollte das Geld rausnehmen. Ist ertappt worden von ihr, ist dadurch zum Streit gekommen.
Das wäre eine Möglichkeit. Auch wenn Herr Friedrich uns gesagt hat, dass nie mehr als ein paar hundert Euro in der Brieftasche waren. Trotzdem ist in diese Richtung natürlich ermittelt worden. Und das hat uns auch Christian Friedrich erzählt. Er ist der Sohn des Mordopfers und er ist damals bei seiner Großmutter aufgewachsen. Die Eltern sind ja quasi rund um die Uhr im Lokal gestanden.
Was ich mich erinnern kann, war es von der Polizei, die hat ja auch meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter befragt etc. Und da hat es relativ lang geheißen, immer, da sollte irgendwo Geld sein, da muss irgendwo Geld sein, denen hat das Motiv gefehlt. Ja. Und das ist ja ganz ähnlich wie bei uns, also ein Motiv hat keiner von uns je gesehen. Ja. Es hat kein Geld gegeben, es hat eigentlich teilweise ein bisschen Schulden gegeben, ja. Es war nichts da. Das Geschäft, das ich jetzt sage, das ist, weiß Gott, was wert und ich kann das ganze Haus damit oder keine Ahnung, wo ich dann großen Reibach machen kann, das war ja alles nicht da. Ja. Drum, schwierig.
Oder hat der Mut den falschen Ton erwischt bei einem Gast?
Nein. Ich meine, ich weiß, meine
wenn
Mutter...
Wenn jemand unsympathisch war, ja.
Ja, aber selbst dann, selbst wenn du den falschen Ton erwischt hättest, ja. Ich meine, was im Normalfall endet das nicht so und nicht in so einer professionellen vertuschbaren Art. Ja. Also, dass ich schaue, dass ich ganz professionell da mehr oder weniger alle DNA-Spuren da beseitige. Das ist nichts, weil jemand gerade zufällig schlecht drauf war und der andere den falschen Ton erwischt.
Frau Friedrich hat ja viele Jahre im Gastgewerbe gearbeitet. Da braucht man schon eine gewisse Härte. Und sie hat sich auch nichts gefallen lassen. Das haben wir immer wieder gehört.
Herr und Frau Friedrich, sagen wir mal so, waren durchsetzungsstark. Also wenn es was gegeben hat, haben sie das selber auf kurzen Wege geregelt. Aber sonst, dass du irgendwelche gröbere Sachen gegeben hätte oder Einsätze oder dergleichen oder öfters, na, ist uns nichts bekannt und ist auch nichts aktenkundig.
Also sie war eigentlich relativ klein, aber die hat schon Energie gehabt, die Frau. Und die hat sie sicher nicht gefallen lassen in ihrem Leben. Und ja, wenn ihr was gegen einen Strich gegangen ist oder wenn wer irgendwie nicht zahlen wollte oder wenn sie es halt segiert haben und oder eben ein bisschen zu erwischt, dann hat sie von selber halt angefangen. Ja, sie war schon ein bisschen resolut, aber das muss man halt auch sein, wenn man sowas betreibt. Gerade in der Nacht mit den verschiedensten Gästen.
Sehr lebenslustig, offen. Also sie hat eigentlich keine Feinde gehabt. Sie hat keine Feinde gehabt. Auch jeder hat sich gefreut, weil sie war sehr unterhaltsam. Auch jeder hat sich gefreut, wenn sie im Geschäft war, hat sie unterhalten. Auf alles ist sie eingegangen. Ne?
Eine Liebe, quietschvergnügt, fröhlich, klar, der gesponnen hat es auch manchmal, das ist auch normal. Gefallen hat sie sich auch nichts lassen, die hat sich durchsetzen müssen, ist klar. Eine kleine Frau, eine zarte, mit angesoffene drin, die hat sich durchsetzen müssen. Sie hat schon auftragen können, so ist es nicht, sie hat auch mit uns, wenn ihr was zu viel geworden ist, einmal geschrien. Das hat sie auch gemacht, also, da hat es zwei Seiten gehabt, so gesehen, das stimmt schon. Weil sie hat schon die Gäste auch niederputzt und niedergeschimpft. Jetzt gehst und so, aus, genug. Aber das muss sein, die hat sich durchsetzen müssen. Ist so. Bei der Sperrstunde, wenn es nicht gehen will, hat sie halt einmal schreien müssen, dass sie gehen. Ganz normal. Ich kann nichts Schlechtes sagen über sie, weil ich kenne keine schlechte Seiten für ihr. Ich hab's nur als liebe Frau kennt. Für mich war es wie eine Schwester so gesehen. Ich hab's gern gehabt. Also ich habe es wirklich gern gehabt.
Frau Diensthuber stammt ursprünglich aus Oberösterreich, genauso wie auch Brigitte Friedrich. Die beiden Frauen waren außerdem fast im selben Alter und deshalb haben sie sich sehr gut verstanden, hat uns Frau Diensthuber erzählt. Manchmal sind die beiden Damen auch gemeinsam ausgegangen und dann konnte es länger werden. Frau Friedrich war selber eine, die gerne sitzen geblieben ist.
Wenn meine Mutter was getrunken hat, muss man fairerweise sagen, hat es manchmal ein bisschen mühsam werden können, ja, aber nie handgreiflich oder sonst irgendwas, sondern sie hat halt zum Sticheln angefangen, ja. Aber das ist alles nichts, was diese Aktion oder das Ganze rechtfertigt. Und wie gesagt, wir haben ja bis heute nie einen Grund oder irgendwas, wo irgendjemand einen Mehrwert draus gezogen hätte. Das hat's nicht gegeben, ja. Drum war es für uns eigentlich immer unklar, warum es überhaupt, also es fehlte für uns schlicht und ergreifend das Motiv, wie es so schön heißt. Ja.
Das Motiv ist also alles andere als klar. Aber dann hat Klaus Diensthuber bei unserem Interview etwas gesagt, das mich sehr irritiert hat.
Was ich mich noch erinnern kann, da habe ich mich damals sehr geärgert, ich weiß nicht, ob das stimmt. Sie hat immer geschaut, dass die Leute zurückbleiben, wie sie Dienst gehabt hat. Und dann hat sie mir erzählt, irgendwann einmal, dass er mir selber erzählt hat, dass ich den Leuten Beruhigungspulver in die Dings eine hat, damit sie zurückbleiben. Und da habe ich dann einmal so geschaut, ich bitte warte nicht, wenn ich es irgendeiner nicht vertragt hat. Und ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder nicht, aber da war er ein bisschen Spinner zwei Wochen lang. Und ich glaube, sie hat es aber ernst gemeint.
Was ins Bier?
Ja, überhaupt nicht. Das, was man halt getrunken hat, damit die Leute nicht drüber aufgehen. Sie hat das so trocken gesagt und der Helmut, der Mann, hat gesagt, ja, das tun wir. Also da haben wir dann selber gedacht, naja, sollte man zumindest aufpassen, weil das vertraut ja nicht jeder.
Moment einmal, Michi. Die Brigitte Friedrich soll den Gästen heimlich Beruhigungstabletten in die Getränke gemischt haben? Also, wenn das jemand mitbekommt, dann kann ich mir lebhaft vorstellen, dass das ein ordentlicher Grund für Ärger ist.
Ja, das sehe ich auch so. Und deshalb habe ich natürlich auch noch einmal beim Chefinspektor Fischer nachgefragt. Und da hat sich herausgestellt, dass diese Information auch für ihn neu war. So etwas hätte er sich gemerkt, sagt er. Also, das dürfte Herr Diensthuber damals nicht bei der Polizei angegeben haben. Aber Herr Diensthuber hat dann auch noch ein zweites mögliches Motiv genannt.
Ich kann mir das Wandern nur vorstellen, dass es von früher irgendwas gewesen ist, weil anscheinend haben wir die, das weiß ich halt natürlich auch nicht, irgendwo im ersten Bezug in irgendwelche Nachtclubs, vielleicht waren da irgendwelche Geschichten von früher noch, keine Ahnung.
Solche Vermutungen hat auch die Mutter von Herrn Diensthuber. Belegen lässt sich das aber nicht. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Friedrichs ja schon sehr lange weg aus dem Nachtlokal im ersten Bezirk. Nach der Tat jedenfalls hat Herr Friedrich das Lokal noch einige Zeit weitergeführt. Am Anfang, so hat er mir erzählt, sei es gar nicht möglich gewesen, Mitarbeiter zu finden. Es hat ja jeder gewusst, was hier passiert ist. Also war er selber fast rund um die Uhr im Lokal. Zumindest die Stammgäste haben ihm die Treue gehalten. Aber es war halt einfach nicht mehr dasselbe.
Und da, wo ich Ihnen das Foto gezeigt habe, da hinter der Puddel, genau wo ich sitze auf dem Foto, da ist gelegen. Direkt hinter dem Durchgang. Ne? Ah, da. Lang habe ich gebraucht, dass ich da überhaupt in die Nähe zugehen habe können, wo sie gelegen ist. Ne? Weil man gewusst haben, genau da ist sie gelegen. Aber nachher, beim nächsten Besitzer, beim Werner, immer ungut, wenn man oben schaut, man sitzt dort, genau wo ich am Foto auch sitze, und da unten ist gelegen. Grausame Geschichte.
Komisches Gefühl, wenn man da reingegangen ist. Ne? Ja. Weil wir gewusst haben, das ist da hinter der Bar passiert, mehr oder weniger.
Ein paar Jahre hat Herr Friedrich das Lokal noch weitergeführt. Dann hat er es an einen Freund übergeben. Der ist leider nach 2 Jahren gestorben und seither steht das Lokal leer.
Michi, du warst bei deinen Recherchen natürlich dort. Wie schaut das Café Luigi heute aus?
Ja, im Gebäude ist alles voller Schutt. Der stammt von angefangenen Renovierungsarbeiten, die aber abgebrochen worden sind. An der Scheibe ist noch ein Aufkleber von damals zu erkennen. Und am hölzernen Griff von der Eingangstür, da steht noch immer das Wort Espresso. Das Café Luigi auf der Wiener Hauptstraße ist also immer noch da. Auch wenn es schon seit Jahren kein Gast mehr betreten hat. Was bleibt, das sind Geschichten von damals. Und viele schöne Erinnerungen. Aber auch viele Theorien, was damals geschehen sein könnte. Und noch immer die Frage, wer war der Mörder?
Mutmaßungen gab und gibt es also viele. Während der Ermittlungen hat sich aber kein einziger Verdacht auch erhärten lassen und deshalb hofft Ermittler Fischer darauf, dass der Mörder irgendwann einmal einen Fehler macht. Dass seine DNA vielleicht doch noch einmal in der Datenbank auftaucht.
Wir wissen, es ist eine männliche Person und jederzeit überprüfbar und feststellbar, wenn ich die Person dazu habe, dann weiß ich, das ist der Täter.
Solange der Mörder nicht gefasst ist, solange ist der Fall auch für die Polizei nicht abgeschlossen. Und noch immer besteht die Hoffnung, dass vielleicht doch noch der entscheidende Hinweis kommt. Dass sich nach den vielen Jahren doch noch jemand meldet, der eine Wahrnehmung gemacht hat, der mehr weiß. Das würde auch den Hinterbliebenen und Freunden von Frau Friedrich viel bedeuten. Sie hoffen noch immer, dass der Mord geklärt wird. Und deshalb war es ihnen auch wichtig, uns hier bei den Recherchen zu unterstützen. Frau Diensthuber hat uns bei unserem Treffen mehrmals gesagt, dass sie das hier alles für ihre Freundin, die Gitti, macht.
Was glauben Sie, warum ich hergegangen bin? Weil, wenn mir das wurscht war, war ich nicht hergegangen heute, sicher nicht. Hätte ich gesagt, macht's, was wollt's. Weil das ist für mich wichtig. Ich will einfach, dass den einmal fangen. Der gehört eingesperrt. Das sage ich jetzt noch 18 Jahre noch, weil das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn sie den nicht erwischen. So, sagt auch mein Sohn immer. Also das, oft, wenn wir reden noch über das, sagt er immer, wann erwischen sie den, wann.
Sie gehen ja wahrscheinlich jeden Tag da vorbei, ne?
Jeden Tag nicht, aber ich gehe da zum Billa einkaufen und auf drüber Zeit. Bis vor kurzem bin ich da ihm in den Trafik gegangen, der hat jetzt zugesperrt leider. Da bin ich wirklich direkt vorbeigegangen. Oder da zum Postkastel. Da gehe ich auch viel her, wenn ich was reinschmeiße. Klar gehe ich vorbei. Jetzt denke ich nicht mehr so viel nach. Die erste Zeit habe ich gar nicht vorbeigewollt. Direkt ausgewichen. Und man versucht mit den Jahren das einfach zum Verdrängen, zum Vergessen. Ich weiß, wo es liegt am Massensdorfer Friedhof. Ich war schon dort, da gehört es laut hinten und so. Aber Man muss vergessen. Versuchen zumindest. Vergessen darf man es eh nicht, aber man verdrängt es.
Man muss da auf jeden Fall das einmal abschließen. Es tut natürlich schon irgendwo weh, dass die Polizei nicht weitergekommen ist. Das ist mir auch noch schleierhaft. Das ist fast 20 Jahre her. Der Inspektorzufall oder wie auch immer, wie man so schön sagt. Und es geht ja hauptsächlich um die Blutspuren oder wie das.
Sie machen ja nach wie vor DNA-Test, was ich mal sagen habe lassen. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich wirklich nur durch Zufall sein. Ne?
Wir danken dem Landeskriminalamt Wien für die Zusammenarbeit und allen, die bereit waren, mit uns zu sprechen. Und wenn ihr Hinweise zum Tod von Brigitte Friedrich habt, dann meldet euch bitte entweder direkt beim Landeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 31 31 0 33 800 oder an uns per Mail an dunklespuren@kurier.at. Ja, und folgt uns außerdem auch auf Instagram unter www.instagram.com/dunklespuren. Wir haben jede Menge zusätzliches Material dort für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Pebeck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.